Vor allen Dingen die Mütter, aber irgendwie finde ich es dann doch schade, dass heute nur diejenigen Frauen gefeiert werden sollen, die auch Mütter sind. Klar, Mütter sind wundervoll und ohne deine Mutter wärst du heute nicht hier. Aber ich denke, wir sollten euch Mütter nicht auf diese eine Funktion beschränken, denn ihr seid ja alle in allererster Linie Frauen. Und so freue ich mich sehr darüber, heute am Muttertag auch mal ein bisschen spezieller über die Frauen sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen, ihr Frauen. Ihr seid meiner Meinung nach die wundervollsten Geschöpfe Gottes, die es auf dieser Erde gibt. Männer, was meint ihr? Und natürlich begrüße ich auch alle Männer. Ihr müsst doch jetzt nicht gleich alles abschalten. Weißt du, erst schlafen die Füße ein, nachher der Kopf und so. Es soll auch ein ganz klein bisschen um euch gehen. Aber da müsst ihr euch noch ein klein bisschen gedulden. So, da kommt doch eines Tages ein Mann in die Buchhandlung und fragt, wo er das Buch findet, Der Mann, das überlegene Geschlecht. Und dann meint die Verkäuferin da drauf, im Untergeschoss, dort befindet sich die Abteilung für Science Fiction. Ja, die Frauen wurden ja über Jahrhunderte weg unheimlich schlecht und ungerecht behandelt und oft als Menschen zweiter Klasse angesehen. Und in manchen Erdteilen und Ländern ist das bis heute noch so. In manchen Kulturen werden Frauen sogar als Besitz des Mannes gesehen und entsprechend behandelt. Wenn eine Frau verletzt wird durch irgendjemanden, dann ist das Sachbeschädigung, nach deren Meinung. Aber die Bibel hat eine völlig andere Perspektive. Bereits ganz am Anfang der Bibel, im Schöpfungsbericht, geht es darum, dass Gott die Frauen zwar anders geschaffen hat als die Männer, aber trotzdem absolut gleichwertig. Wir sehen, dass Gott oft Frauen auf eine fantastische Art und Weise gebraucht und eingesetzt hat. Wir lesen von vielen Frauen, die hohe Stellungen hatten und oft gewaltige Dinge vollbracht haben. Gott konnte sie brauchen, weil sie sich ihm zur Verfügung gestellt haben. Im hinteren Teil der Bibel, also im sogenannten Neuen Testament, ist besonders die Geschichte um die Auferstehung von Jesus von den Toten bemerkenswert. Hier hat Gott durch Jesus den Wert der Frauen wieder auf die Ebene der Männer gestellt. Und das war für die damaligen Verhältnisse absolut revolutionär. Ausgerechnet drei Frauen waren die ersten Augenzeugen vom wichtigsten Ereignis der Welt- und Menschheitsgeschichte. Dazu muss man aber wissen, dass Frauen damals vor Gericht nicht als Zeugen aussagen durften, weil sie von vornherein als nicht glaubwürdig gegolten haben. Aber Jesus hat den Frauen dort eine ganz spezielle Ehre erwiesen. Und ich glaube, dass das auch ein Zeichen für die Freunde von Jesus waren, diese Jünger. Die sollten begreifen, hey, im Reich Gottes gelten andere Gesetze, als irgendwelche Traditionen sagen oder irgendwelche kulturellen Eigenheiten ausdrücken wollen. Vor Gott zählt weder Mann noch Frau, sondern für beide ist es absolut entscheidend, dass sie eine enge Beziehung zu Jesus haben. Gott hat uns total gleichwertig geschaffen, nicht gleichartig, dass wir uns immer richtig verstehen. Wir sind unterschiedlich, nicht nur körperlich. Er hat uns gleichwertig gemacht, weil er für alle Menschen, Männer wie Frauen, gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist. Und deshalb arbeiten hier auch im Gospelhaus Frauen und Männer Seite an Seite zusammen. Und ich behaupte, eine ganz große Stärke dieser Gemeinde sind die vielen Frauen, die Tag für Tag, auch sonntags, ihren Dienst treu und zuverlässig für Gott tun. Und dafür bin ich von ganzem Herzen dankbar. Du auch? Ich finde es toll. Aber bevor eine Frau Gott dienen kann, muss in ihrem Innern etwas passieren. Gott muss sie heil machen können. Das gilt natürlich auch für die Männer, gell? Also das wird es gleich richtig stellen. Und dazu finden wir jetzt eine ganz grandiose Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 3 bis 11, und die wollen wir uns mal zusammen zu Gemüte führen. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Der Mann fehlt, ja, nur so. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Und dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den allerersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließen einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Tja, die frommen Meinungsmacher der damaligen Zeit stellen Jesus hier eine Frage in Bezug auf das religiöse Gesetz, denn sie wollten ihm ganz klar eine Falle stellen. Und jetzt stellt euch mal diese arme Frau vor, die hier missbraucht wird, um für eine theologische Auseinandersetzung von frommen Männern herzuhalten. Okay, vom Gesetz her, also nach 3. Mose Kapitel 20, wäre Jesus eigentlich verpflichtet gewesen, die Steinigung dieser Frau gut zu heißen. Aber dann ist was passiert, womit keiner gerechnet hat. Jesus fängt an, mit dem Finger irgendwie auf die Erde zu schreiben. Leider, wie so oft, was mich immer wieder ärgert, verrät uns die Bibel nicht, was er da geschrieben hat. Deshalb will ich mich auch auf keine Spekulation einlassen. Auf jeden Fall hat ganz offensichtlich der Heilige Geist angefangen, an den Anwesenden zu wirken und ihnen klarzumachen, dass sie selbst auch einigen Dreck am Stecken hatten. Als Jesus schließlich sagt, ja, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen, da haben sie offensichtlich ihre eigenen Verfehlungen irgendwie bildlich vor Augen gesehen. Das Gewissen von jedem Einzelnen hat sich gemeldet, mein lieber Mann, du bist genauso schuldig wie diese Frau. Das ist auch das, was die Bibel auf den Punkt bringt, indem sie sagt, alle sind schuldig und haben die Herrlichkeit verloren, die sie bei Gott haben sollten. Es hat eben nur einen einzigen gegeben, der ohne Sünde war. Jesus. Wenn überhaupt irgendjemand das Recht gehabt haben sollte, diese Frau zu steinigen, dann wäre es Jesus gewesen. Aber er ist nicht in diese Welt gekommen, um zu verurteilen und zu zerstören, sondern um zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, um zu heilen, was kaputt gegangen ist. Er ist gekommen, um den Sündern den Weg zum Vater im Himmel wieder freizuräumen. In dieser Geschichte sehen wir, wie Jesus diese Frau irgendwie ganzheitlich rettet und heilt. Sie war bereit, seinen Richterspruch anzunehmen und dachte ganz sicher, so, jetzt fliegen gleich die Steine, jetzt ist alles aus. Aber Jesus sagt, ja, wo sind sie denn alle geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Nein, niemand. Dann verurteile ich dich auch nicht, du darfst gehen. Ich glaube, da ist Heilung passiert. Und in diese geschundene, kaputte Seele dieser Frau reingekommen. In ihrem Innern gibt es wahrscheinlich ein ganz starkes Aufatmen. Stell dir mal vor, du stehst da und du rechnest damit, jetzt ja, ist Feierabend und dann kommt so eine Aussage und du bist frei. Diese Worte von Jesus waren derart kräftig und stark und so voller Liebe, dass sie anfingen, durch und durch heil zu werden. Alles, was sie an Negativen jemals erlebt hatte, hört in diesem Moment auf, sie weiter kaputt zu machen. Und die Verletzungen haben angefangen, heil zu werden. Als Jesus ihr gesagt hat, dass auch er sie nicht verurteilen würde, ist ihr Vergebung vom Himmel zugesprochen worden. Dadurch wurde sie aus ihrer Verlorenheit heraus gerettet und fing an, auch geistlich heil zu werden. Und genau das will Gott bei allen Frauen bewirken. Er will dich heil machen in deiner Seele, denn er kennt dich doch eh, durch und durch. Er weiß alles, was du jemals durchgemacht hast in der Vergangenheit. Er weiß auch genau, wo du im Moment drin steckst und was dir gerade so Mühe macht. Er weiß, wie du dich fühlst. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß auch, wenn du heute morgen als jemand hier bist, der Schuld auf sich geladen hat, dann möchte er, dass du erlebst, wie du durch und durch rein wirst, heil wirst und gereinigt bist von jeder Schuld. Jesus ist gerade jetzt hier und er schaut dich total liebevoll an und er vergibt dir, wenn du das möchtest. Er will dir begegnen in deinen ganz konkreten Bedürfnissen. Er will dein Herz erfrischen und dich fröhlich machen. Er will dich körperlich berühren, wenn du irgendwie krank bist und Heilung erleben musst. Die Bibel gibt uns eine Beschreibung dafür, wie eine wundervolle Frau aussieht. Und da kommt gleich mal der erste Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Und hier werden uns drei Merkmale gezeigt, wenn eine Frau durch Jesus gesund gemacht wurde und er die Regierungsgewalt in ihrem Leben übernommen hat. Und es heißt hier, und bitte geht jetzt nicht gleich beim ersten Halbsatz an die Decke. Ihr Frauen, ihr sollt euch euren Männern unterordnen. Muss man wissen, das kommt irgendwie aus, vor 500 Jahren gab es nur diesen Zustand, entweder gleichwertig oder unterordnen. Ja. Unterordnung bedeutet, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Das ist eigentlich das, was gemeint ist. Also ihr Frauen, ihr sollt euch euren Männern unterordnen, damit auch diejenigen, die sich für die Botschaft der guten Nachricht verschließen, durch das Leben ihrer Frauen auch ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Ehrfurcht vor Gott lebt. Und ich glaube, das ist der erste Bereich, den Gott im Leben einer Frau wunderbar machen will. Das ist nämlich ihr Reden. Habt ihr gewusst, dass eine Frau laut wissenschaftlichen Untersuchungen, das ist nicht meine Vermutung, im Durchschnitt ein Redevolumen von ungefähr 25.000 Wörtern pro Tag hat? Männer brauchen pro Tag allerhöchstens, also im Maximum, 12.000 Worte. Das reicht ihnen völlig. Und vielen kommen mit sehr viel weniger aus. Das hat einfach damit was zu tun, dass Frauen eben anders geschaffen sind als wir Männer. In einem wissenschaftlichen Experiment zum Beispiel wurden Männer und Frauen einer Aufgabe ausgesetzt, die sie auf sich selbst gestellt irgendwie bewältigen sollten. Es war die identische Problemstellung für Männer und für Frauen. Und dabei hat man dann die Hirnströme gemessen und die Aktivitäten der verschiedenen Hirnregionen untersucht. Bei den Männern sind nur einige Bereiche der linken Hirnhälfte aktiv geworden. Sorry, Männer. Bei den Frauen waren beide Hirnhälften in großen Bereichen aktiv. Da wurden offenbar alle möglichen Dinge bewegt, intellektuell, emotional, Vorstellungskraft und so weiter und so fort. die Männer, die haben so ganz rational, geradlinig die Lösung angestrebt, ohne sich den Kopf über andere Bereiche zu machen. Aber bei den Frauen ging das alles viel tiefer und viel umfassender. Die Art und Weise, wie Frauen normalerweise Probleme bearbeiten, wie sie mit Dingen umgehen, die sie beschäftigen, das verarbeiten sie stark mit Emotionen und vor allen Dingen mit Worten. Und die Bibel sagt uns eigentlich, viele Männer finden nicht zum Glauben an Jesus, weil ihre gläubigen Ehefrauen zu viele Worte machen. Uiuiui. Wisst ihr, wenn ein Mann von so einem ganzen Wortschwall bedrängt wird und wenn sie es noch so gut meint, bei den Männern geht da automatisch irgendwie der Rollladen runter und der Rückwärtsgang rein. Sie weiß dann, dass das nicht funktioniert. Also irgendwie schalten dann die Männer auf das Gehör auf durchgehend geöffnet. Ja? Aber wenn Gott anfängt, eine Frau in ihrem Innern wunderbar zu machen, dann fängt sie an, anders zu reden. Sie weiß genau, wann es dran ist zu reden und wann sie vielleicht besser nichts oder nur ganz wenig sagt. Also bitte, dass wir uns nicht falsch verstehen, die Bibel sagt nicht, dass die Frauen nichts mehr reden dürfen. Übrigens geht es auch für die Gemeinde. Da gibt es ja so Leute, die sagen, Frauen dürfen nichts reden in der Gemeinde. Das ist völliger Blödsinn, falsch verstandener Bibeltext. Aber wenn es darum geht, den Ehemann für den Glauben an Jesus zu gewinnen, würde ich dir raten, sei zurückhaltend. Ich habe mal eine Frau gekannt, das war interessant. Die hat ihren Mann immer bequatscht und hat ihm die Hölle heiß gemacht, weil er nicht in den Gottesdienst und schon gar nicht in den Hauskreis gegangen ist. Und je mehr sie auf ihn eingeredet hat, desto sturer und abweisender ist er geworden. Und dann hat sie mir eines Tages so ihr Leid geklagt und dann habe ich ihr was ganz Verrücktes gesagt. Pass auf, wenn du das nächste Mal in den Hauskreis gehst, dann stellst du ihm einfach mal ein gutes Vesper, um was zu knabbern auf dem Couchtisch und da dazu noch eine Flasche Bier. Und du sagst nicht, ja, wie kann man nur den ganzen Abend vor der Glotze hocken und zuschauen, wie 22 Männer hinter einem Ball herlaufen, du würdest besser was für deinen Seelenheil tun. Sondern du sagst so nett, wie du irgendwie kannst, tschüss mein Schatz, ich wünsche dir viel Spaß bei dem Fußballspiel und ich freue mich, wenn du nachher noch auf bist. Und wenn du hinterher heimkommst, dann fragst du ihn, wie es ausgegangen ist. Wenn er sagt, oh, ganz okay, dann sei bitte nicht enttäuscht, wahrscheinlich war es unentschieden. Aber er hat sein Wortekonto für diesen Tag eigentlich schon überzogen gehabt. Setz dich einfach neben ihn. Und ich kann euch sagen, nach so ungefähr 3-4 Wochen war dieser Mann das allererste Mal im Gottesdienst. Kurz darauf ist er Christ geworden und ein engagierter Mitarbeiter in der dortigen Gemeinde. Also ihr Frauen, Männer werden gewonnen, wenn sie sehen, wie ihr lebt und dabei fröhlich und unverkrampft mit Jesus unterwegs seid. Wenn Gott an einer Frau wirkt, dann verändert sich auch die Art und Weise, wie sie redet und dann ist das nicht mehr so fordernd und so wadenbeißerisch, kennt ihr das? Ja? Sondern sie wird zu einer Mutmacherin, zu einer Motivatorin. Und das ist doch das, was wir lieben, Männer. Ja? Im 1. Petrus 3, dann in den Versen 3 und 4, steht dann noch irgendwas Heißes. Ah, da sehen wir, dass eine Frau eine ungeheure Schönheit ausstrahlt. Denn da heißt es, putzt euch nicht äußerlich heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbaren Schmuck oder prächtigen Kleidern. Eure Schönheit soll von innen kommen. Freundlichkeit und Herzensgüte sind der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen Wert hat. Nun, wie wir alle wissen, das Äußere ist für die allermeisten Frauen unheimlich wichtig. Vielen Männern ist ihr Äußeres oft nicht ganz so wichtig. Eigentlich schade, gell, ihr Frauen? Das ist richtig schade. Aber speziell für die Frauen hat sich eine Milliardenindustrie entwickelt. Schmuck, Kosmetik, Beautyfarmen, Schönheitsoperationen und so weiter. Was da Geld ausgegeben wird, das ist unglaublich. Nun ist es leider so, dass viele Christen diesen Bibeltext falsch verstanden haben. Sie haben gesagt, aha, eine Frau, die ihr Leben Jesus anvertraut hat, die darf nichts Schönes mehr anziehen. Und sie darf vor allen Dingen keinen Schmuck mehr tragen. Außerdem soll sie die Haare unbedingt zu einem Knoten hinterm Kopf zusammengebunden tragen. Kennt ihr das noch? Die heilige Zwiebel, Entschuldigung. Aber das sagt die Bibel hier überhaupt nicht. Das würde ja dem Rest der Bibel völlig widersprechen. Zum Beispiel steht da, die Krone eines älteren Menschen sind seine grauen Haare. Ich bin also ein gekröntes Haupt. Ne? Also ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Das heißt aber auch nicht, dass man die Haare nicht färben darf. Wenn du das möchtest, ist doch überhaupt kein Problem. Ich habe es auch schon gefärbt. Ja, mittlerweile ist es Chrom. Außerdem heißt es in Hesekiel 16, und jetzt hört gut zu, dass Gott sein Volk schmückt mit Ringen, mit Spangen, mit Kleidern, mit Ketten und so weiter. Wow, Gott ist also ein Schmuckfan, oder? Aber jetzt hör gut zu. Das Äußere ist nicht das, was dich als Persönlichkeit ausmacht. Hier geht es um die richtige Priorität. Deine Schönheit als Frau kommt nicht in erster Linie durch dein Äußeres, sondern durch dein Inneres. Und wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann bist du schon mal 10-mal schöner. Wenn innere Schönheit bei einem Menschen vorhanden ist, dann ist diese Person einfach schön. Besonders dann, wenn Jesus in ihr wohnt halt. Und ich verrate euch was. Ein Geheimnis. Jetzt ist es dann ein offenes Geheimnis. Ich bin mit einer der schönsten Frauen der ganzen Welt verheiratet. So, jetzt habt ihr's. Und noch was. Hier sitzen die schönsten und wunderbarsten Frauen, die es gibt. Ja? Es gehört zum Fantastischsten überhaupt, wenn Jesus im Innern von einem Menschen wohnt, nicht nur bei den Frauen, auch bei den Männern. Das ist dein göttlicher Schmuck, liebe Frau. Freundlichkeit und Herzensgüte. Achte doch darauf, dass dieser Schmuck durch dein Leben zum Tragen kommt, also dass du den trägst. Ja? Sagt hier die Bibel eigentlich. Und das Dritte ist, Gott möchte dir Sicherheit geben. Und dann heißt es im Vers 5 vom 1. Petrus 3, auf diese Weise haben sich auch früher die frommen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie haben sich ihren Männern unterordnen. Bleiben wir erstmal noch bei der Hoffnung auf Gott. Habt ihr schon gewusst, dass Frauen oft viel schneller mit Sorgen kämpfen als die meisten Männer? Männer haben ja so eine Art Schubladensystem. Ja? Wenn sich im Moment so eine Sache nicht sofort lösen lässt, tock, rein, Schublade zu und schon ist das Ganze erstmal weg. Ja? Das können die allermeisten Frauen nicht. Die müssen sie auch nicht können, sie sind ja andersartig. Bei ihnen ist es eher wie bei einem großen Kleiderschrank und sie stehen vor den geöffneten Türen. Und wenn da eine Sache, sozusagen ein Kleidungsstück, nicht so ganz in Ordnung ist, dann sehen die das ständig vor sich. Auch wenn noch 30 andere gute und schöne Kleider rumhängen. Deswegen wisst ihr, Männer, die Frauen haben ganz Schrank voll mit lauter nichts zum Anziehen. Ja? Das ist so. Wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt, dann kommt dein Innerstes in Ordnung. Dein Gefühlsleben verliert die gewaltigen Turbulenzen. Du musst nicht mehr für dich selber kämpfen, weil du weißt, mein Gott kämpft für mich. Und du musst dir auch keine Sorgen machen, Denn Gott ist dein Versorger und deine Hoffnung. Wenn Frauen wirklich ihre Hoffnung auf Gott setzen, dann gewinnen sie Sicherheit und werden richtig stark. Und weißt du was? Dann fällt es dir auch nicht mehr so schwer, deinen Ehemann, falls du verheiratet bist, anzuerkennen als denjenigen, der von Gott her die Hauptverantwortung in Ehe und Familie bekommen hat. Ich weiß, viele Männer wollen das auch nicht haben, aber Gott sagt, du bist verantwortlich. Und auch dann, wenn du den allergrößten Karoten geheiratet hast, der dir mehr Mühe als Freude macht, der hat immer noch einen großen Chef über sich. Und wenn du glücklich verheiratet bist, dann hat dein Mann den gleichen großen Chef über sich. Und dann weißt du, Gott ist noch nicht fertig mit ihm. Der hat noch viel vor mit ihm. Mein Mann hat sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft und ich werde als Frau alles daran setzen, dass er mit Gott Gipfel erklimmt, wo er noch nie gewesen ist. Kann ich da mal einen Amen von euch Frauen haben? Aber jetzt, liebe Frauen, wollt ihr wissen, wie ihr unwiderstehlich werdet für eure Männer? Wie viele Frauen wollen das wissen? Keine? Und ich denke auch, Singles sollten diese Dinge wissen. Es könnte ja sein, dass sie mal heiraten. Aber solange du nicht verheiratet bist, liebe Frau, solange ist es nicht dein Job, die Bedürfnisse, die Männer so haben, zu erfüllen. Okay, können wir uns darauf einigen? Andererseits, wenn du weißt, wie die Männer so ticken im Allgemeinen, dann kannst du sie auch ein bisschen besser verstehen. Es gibt 4 Grundbedürfnisse der Männer. Die haben noch ein paar mehr, aber das sind so 4 ganz wichtige Grundbedürfnisse. Wenn du dich verpflichtet hast, deinen Mann zu lieben und zu ehren, dann musst du das jetzt nicht nur wissen, sondern dann solltest du auch unbedingt drauf eingehen. Ein wichtiges Bedürfnis eines Mannes, na, was ist das? Ihr wisst doch ganz genau, was es ist. Sexuelle Erfüllung. Ich weiß, das traut sich keiner in der Kirche zu sagen, oder? Aber das ist es tatsächlich. Und wir wissen aus der Bibel, Gott hat die Sexualität erschaffen und gewollt. Und sie ist, na, sehr gut. Ja? Einige scheinen noch nicht so richtig davon überzeugt zu sein. Es heißt doch da, nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte mit seiner Sexualität, er sah alles an und siehe, es war sehr gut. 1. Mose 1,31. Und im 2. Kapitel Vers 24 steht, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben und die zwei werden dann eins sein mit Leib und Seele. Was mir immer wieder auffällt, das ist oft der erste Punkt, über den Männer sich beklagen. Ja, meine Frau will nicht oder wenigstens viel zu selten. Und so wird das dann leicht zu einem Auslöser, sexuelle Erfüllung außerhalb zu suchen. Und dabei muss das noch nicht mal eine andere Frau sein. Im Internet zum Beispiel gibt es viele Möglichkeiten, wo du suchen kannst. Schau mal, Gott möchte doch, dass der Mann allein durch seine eigene Ehefrau sexuelle Erfüllung erfährt. In Sprüche 5, Vers 19, das ist ein sehr interessanter Abschnitt im ersten Teil der Bibel, da steht an alle Ehemänner gerichtet Folgendes. An ihrer Liebe magst du dich alle Zeit sättigen und an ihrer Liebkosung sollst du dich immer wieder berauschen. Ist das nicht toll? Gott will also, dass dein Mann berauscht ist von dir als Ehefrau. Wow, der muss nicht saufen. Wenn er heimkommt, erstmal eine Flasche Bier. Nein, erstmal die Frau in den Arm nehmen, oder? Dass er berauscht ist. Das bewirkt oder bewahrt uns Männer davor, unsere Blicke sehnsüchtig auf externe Objekte zu lenken. Denn davor warnt uns die Bibel ganz eindrücklich. Ein zweites wonach Männer sich sehnen, das ist eine Freizeitpartnerin zu haben. Schau mal, Frauen bedeutet es schon unheimlich viel, einfach so zusammen zu sein, irgendwo vielleicht auf dem Sofa und sich zu unterhalten. Aber Männer, die wollen zusätzlich auch noch was unternehmen. Die wollen was gemeinsam erleben. Action muss da irgendwie dabei sein. Und viele Frauen haben vor der Heirat vieles ihren Männern zuliebe gemacht. Sie sind zu einem Fußballspiel mitgegangen und gedacht, was schreien die da? Sie sind zum Formel-1-Rennen gegangen. Sie sind sogar als Beifahrerin auf dem Motorrad mitgefahren, obwohl man sich da überhaupt nicht unterhalten kann. Und die Männer haben das genossen, die fanden das genial und haben gedacht, wow, sie hat Interesse an dieser Geschichte, das ist doch einfach nur genial, super. Und dabei ist sie nur mitgekommen, weil sie mit ihm zusammen sein wollte. Und jetzt passiert leider häufig Folgendes in Ehen. Die Partner fangen an, unterschiedliche Hobbys zu entwickeln. Und die gemeinsame Zeit, in der man miteinander was unternimmt, schrumpft auf ein Minimum. Ich sage jetzt nicht, dass man alle Hobbys aufgeben muss, aber wichtig ist, dass ihr gemeinsame Interessen findet und die dann auch pflegt. Das wird deinem Mann helfen, sich noch enger mit dir als Frau verbunden zu fühlen, wenn er Dinge mit dir gemeinsam erleben kann. So ticken wir halt. Ein weiteres Bedürfnis, und jetzt haltet euch gut fest und erschreckt nicht von uns Männern, das ist eine attraktive Frau zu haben. Und ich meine jetzt nicht Frauen, die von Männern so als Vorzeigemodelle missbraucht werden, sondern für einen Mann ist es wichtig, was er so sieht. Das Auge ist der Eingang zur Seele eines Mannes. Deswegen sagt Jesus auch, wer eine Frau in begehrlicher Absicht ansieht, ne? Merkt ihr was? Der bricht die Ehe. Er sagt das zu den Männern, nicht zu den Frauen, denn die funktionieren ein klein bisschen anders über die Augen. Viele Frauen geben sich vor ihrer Ehe sehr viel Mühe, um nett, adrett und attraktiv auszusehen. Und nach dem Ja-Wort? Oha, abends mit Schlapperklamotten und ausgelatschten Hausschuhen und im Bett mit einem 10 Jahre alten Pyjama, wo die Nähte schon überall aufgeplatzt sind, oder? Hey, der wichtigste Mann in deinem Leben ist doch dein Ehemann, nicht der Paketbote. Und du solltest dein Bestes tun, um für ihn attraktiv zu sein, wenn er nach Hause kommt. Dazu musst du dich nicht unbedingt auftakeln wie eine Fregatte zur Windjammerparade. Das muss gar nicht sein. Da sagst du, ach Herbert, jetzt hör halt auf. Ich bin halt nicht so toll und ich sehe nicht so aus wie diese Topmodels. Kann ja sein. Du musst auch nicht so aussehen wie diese Modepuppen. Aber du kannst aus dem, was Gott dir gegeben hat, das Beste machen. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich sag mal so Essgewohnheiten, Bewegung, mit der Frisur kann man was machen, mit der Auswahl der Kleidung kann man was machen und so weiter. Und wenn du denkst, ach, ich bin eben nicht so attraktiv, dann ist das eine blanke Lüge. Schließlich warst du für deinen Mann mal so attraktiv, dass er dich geheiratet hat, oder? Und das vierte ist, Männer sehnen sich nach Bewunderung. Epheser 3, Vers 3, 5, Vers 33. Jeder von euch Männern muss seine Frau so lieben wie sich selbst. Die Frau aber soll ihren Mann achten. Wenn ein Mann ein echtes und ernst gemeintes Kompliment von seiner Frau bekommt, wo sie ihm sagt, was für ein toller und großartiger Mann er ist, ihr habt keinen Schimmer, was das im Leben von so einem Mann bewirkt. Er reagiert vielleicht gar nicht groß drauf, aber du hast ihn unheimlich aufgebaut und hast ihn gestärkt. Damit bekommt er Zuversicht und Motivation für seine Aufgaben und für seinen Beruf und es beeinflusst es auch, wie er sich zu Hause benimmt und wie er sich einbringt. Wenn es die Männer nicht von ihren Frauen hören, Von wem dann? Vielleicht von der Kollegin? Nicht so prickelnd, oder? Ich bin überzeugt, wenn du heute als Frau sagst, ich will ermutigend und motivierend sein, ich will bewusst damit anfangen, meinen Mann ehrlich zu achten und zu ehren, ja vielleicht sogar in manchen Punkten zu bewundern, dann wirst du erleben, wie diese Saat aufgeht und du einen Mann bekommst, der über sich hinauswächst. Liebe Frauen, liebe Männer, wir leben in einer Zeit, in der Ehen massenhaft auseinanderbrechen. Habt ihr das auch schon mitgekriegt? Wir leben in einer ausgesprochen egoistischen Gesellschaft. Und da müssen wir uns auch nicht wundern, dass die Ehen nicht funktionieren, wenn jeder nur an sich selber denkt und sich selbst verwirklichen will. Und so möchte ich uns allen heute Morgen die Chance geben, auf diese Message zu reagieren. Und ich möchte euch bitten, diejenigen, die können und möchten, dass wir miteinander aufstehen. Und zwar gleich, ja, nicht erst in einer halben Stunde. Ja, ja. Also, ihr dürft nachher auch aufstehen und rausgehen, aber jetzt noch nicht. Und wenn du, liebe Frau, jetzt Gott eine Antwort geben möchtest und du dich auf ihn verlassen willst als die Hoffnung, die im Leben trägt, dann wende dich doch bitte jetzt gerade an ihn. Er will, dass du zu einer starken, wundervollen, attraktiven und gesunden Frau wirst. Jesus ist hier, um dich innerlich zu berühren und dir Gutes zu tun. Jesus ist aber auch hier, um deinen Körper zu heilen, wenn du krank bist. Er kann das. Wende dich doch gerade jetzt an ihn mit deinen Anliegen und mit deinen Fragen, deinen Zweifeln, mit deinen Nöten. Und ihr Männer, die ihr hier seid, ich fordere euch jetzt auf, für alle Frauen hier zu beten. Für die Ehefrauen, aber auch für die, die nicht verheiratet sind. Egal, ob sie ledig sind oder verwitwet oder geschieden, spielt keine Rolle. Danke Gott dafür, dass er die Frauen so wundervoll gemacht hat. Aber betet auch dafür, dass sie innerlich stark werden. Betet, dass auch schwierige Situationen verändert werden durch die Kraft vom Heiligen Geist. Betet, dass Frauen, die als Singles leben, wunderbar versorgt werden durch Gott in allen ihren Bedürfnissen. Betet bitte dafür, dass Mädchen und Frauen, die seelisch verletzt und kaputt sind, Heilung von Jesus empfangen. Können wir das gerade machen? So ganz gemeinsam, ja, halblaut, leise, laut, wie auch immer ihr wollt. Jesus, ich danke dir für alle Frauen, für alle Mädchen, wundervolle Geschöpfe. Du hast es wirklich sehr gut gemacht. Und ich freue mich, hier so viele Frauen und Mädchen da vor mir zu haben. Und ich bitte dich einfach, dass du sie stärkst, dass du ihnen hilfst, die Rolle zu spielen oder einzunehmen, die du ihnen zugedacht hast. Herr, wo da schwierige Situationen da sind, wo irgendwelche Nöte da sind, da bitte ich dich, dass du wirkst und dass du alle Frauen heil machst, durch und durch, in jeder Hinsicht. Herr, erfüll ihre Bedürfnisse, sei du für sie da. Lass sie erleben, wie du wirklich in ihrem Leben wirkst und sie innerlich aufrichtest, stärkst und sie ganzheitlich heil machst. Danke, Jesus, dass du hier gerade bist und durch deinen Heiligen Geist wirkst unter uns. Wir freuen uns sehr über deine Nähe, über deine Berührung. Herr, schenk das nicht nur die Mütter, sondern alle Frauen. Nicht nur am heutigen Tag, sondern jeden Tag im Jahr mächtig gesegnet sind. Amen.